Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region.
Rotwein und Käse, das ist doch ein tolles Paar, oder?
Muss nicht so sein, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel, oder ich sag's mal ganz platt, da kann man sein blaues beziehungsweise sein rotes Wunder erleben, ja. Aha. Also ist mal so ein stinkischer Limburger oder ein Münsterkäse mit einem Rotwein, das ist schon ein bisschen...
Ja, das kann ich mir...
abartig.
Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Enke.
Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum 11. Teil des VRM-Wein-Podcasts Wein mal eins. Heute geht es um Weinmythen und Weinirrtümer. Am Mikrofon auch dieses Mal der René Hart und der Tom Elke. Im Wein soll ja bekanntlich Wahrheit liegen, aber dem würde ich angesichts der vielen Irrtümer und Mythen, die es im Zusammenhang mit Wein gibt, ein deutliches Naja entgegensetzen. Also diese Geschichte mit deutsche Weine sind, Weißweine sind süß, der Riesling ist sauer, gute deutsche Rotweine gibt es schon mal gar nicht und so weiter.
Skandal.
Ja, René, du weißt ja bestimmt, wo der Spruch in Vino Veritas herkommt.
Ach, oder? Jetzt geht das schon wieder los, der Elke wieder mit dem kleinen Wein mal eins.
Ja, Klugscheißer-Modus an. Also okay, von den Römern könnte man annehmen. Mhm. Aber auch das ist, wenn man mal so ein bisschen weiter nachgräbt, eigentlich im Grunde ein Irrtum. Denn natürlich... ist die Sprache Latein, die Sprache der Römer in Vino Veritas. Okay, im Wein liegt die Wahrheit. Aber die Fassung eben, im Wein liegt die Wahrheit, stammt eigentlich vom Erasmus von Rotterdam.
Ach.
Der war holländischer Gelehrter und Theologe, der im 15. und 16. Jahrhundert gelebt hat. Dass die Begriffe Wein und Wahrheit ein Paar bilden, geht zurück, das habe ich mal so im Internet ein bisschen recherchiert, auf den griechischen Dichter Alkaios von Lesbos. Der wiederum lebte im 5. und 6. Jahrhundert vor Christus. Ganz witzig, der römische Historiker Tacitus beschrieb, wie Germanen bei Ratssitzungen immer Wein tranken, weil sie glaubten, niemand könnte effektiv lügen, wenn er betrunken ist.
Ja, hatten die da auch den Sturzbecher, den römischen?
Keine Ahnung, interessante Theorie. Also, wenn ich jetzt mal ein bisschen nachdenke, also bei mir ist genau andersrum, ja. Also was glaubst du, was ich alles für Geschichten erzählen kann, wenn ich statt einem, zwei oder mehr Gläser Wein getrunken habe?
Da könnte ich jetzt einige Geschichten den Zuhörern und Zuhörern...
Nein, da schweigt es in der
Höflichkeit. Alles klar.
Das gehört jetzt nicht hierher.
Ja.
Ja gut, aber jetzt mal weg von der Geschichte und rein ins pralle Leben. Weißt du noch, René, als wir vor etlichen Jahren zusammensaßen und uns über die tollen Kirchenfenster beim Genuss eines, ich glaube, es war ein Riesling aus dem Rheingau, unterhalten haben.
Ja, Kirchenfenster, Stieren, Weintränen auch genannt. Ja, da denken ja die Ersten immer und sagen, ja, saßen die da an der Kirche, saßen sie vor der Katharinenkirche oder vor der Martinskirche in Nierstein oder sonst wie. Das ist ein Synonym für die Viskosität des Weines. Damals oft kolportierte Meinung, dass Kirchenfenster das ausschließliche Zeichen für eine besondere Qualität des Weines ist, das völliger Unfug natürlich.
Also ein Mythos.
Ja, die Schlieren sagen lediglich etwas aus über diese Fließfähigkeit, also über diese Viskosität. Dies kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Es kommt immer darauf an, und das hatten wir in den vorigen Sendungen ja, Alkohol, Zucker und Extrakt, also der Gehalt dieser Inhaltsstoffe des jeweiligen Weines. Natürlich kann man sagen, ist die Faustformel, je mehr davon im Wein enthalten ist, desto deutlicher und ausgeprägter bilden sich Schlieren, Kirchenfenster an der Glaswand und desto länger sind sie zu bewundern.
Ja, ich meine, gut, wenn man so will, so eine kleine Qualitätsaussage ist es schon, also wobei
Ja, hatte ich ja gesagt.
Ja, aber es ist nicht...
Das ausschließliche.
Momentum.
Ja, ja, okay. Das ist natürlich nicht.
Ja.
Also es kann natürlich einer sein, der eine riesige Viskosität hat und trotzdem Kacke schmeckt.
Richtig.
Also,
genau so ist es.
Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so deutlich sage, aber
ja. Ja, René, lass uns mal zu einer deiner größten Passionen neben dem Wein wechseln, nämlich dem Kochen.
Ach.
Wie ist es denn jetzt, René? Roter Wein zu rotem Fleisch und Fisch nur zu Weißwein, oder?
Nee, das stimmt so auch nicht. Natürlich ist das Unsinn. Das ist wie mit den Kirchenfenstern, ja. Um es mal kurz zu machen. Natürlich kann man Rotwein zu Fisch trinken und weißen Wein auch zum Braten. Das kommt ja immer so ein bisschen auf die Kombi an. Also ein schwerer, tanninreicher Rotwein, wir hatten es in der letzten Sendung Cabernet und Shiraz, verträgt sich natürlich nicht mit dem Eiweiß vom Fisch. So, das ist natürlich dann kein Genuss. Leichte Rotweine, wie vielleicht unser Portugieser oder der deutsche Spätburgunder, die eher so ein bisschen fruchtbetonter sind, aber nicht so mit dem fetten Gerbstoff daherkommen, die können sehr gut Fische gebraten und gegrillt. Wir kennen das ja auch im Sommer. Da kann der Wein auch, der Rotwein, ruhig noch ein bisschen gekühlter daherkommen. Das passt also schon sehr gut. Was bei Fisch und Meeresfrüchten aber immer geht, ist natürlich trockener Weißwein, fruchtiger Rosé, Weißherbst. Ja. Ich habe es ja selbst erlebt, wir waren vor ein paar Jahren in der Bretagne, in Cancale. Das ist ja eine der Austernhochburgen. Da kann man unten am Hafen, stehen da 2-3 Stände und dann hinter der Kaimauer liegen da Tonnen von ausgelutschten Austern. Also man kann das direkt dort am Hafen für kleines Geld probieren und kriegt auch dann eine Flasche Weißwein noch dazu. Aber das sind knochentrockene Weißweine von der Loire, die man dazu den Meeresfrüchten trinkt, die so gar keine Primäraromen haben, die eher diese sekundären Dinge haben, die ganz stahlisch daherkommen. Da wundert man sich manchmal so ein bisschen, dass dieses stahlische, trockene auch zu diesem Meeresfrüchten, die ja dieses Salzige dann haben und diese Mineralität, dass das so kombiniert und das passt. Also ich mir noch den Tipp geben kann, ausprobieren. Aber natürlich gibt es ein paar Dinge, die gar nicht passen.
Ja, das ist sicherlich so, aber ich möchte jetzt gerade nochmal bei den guten Kombis bleiben. Ja. Also zu rotem Fleisch, also Steak, Braten oder Wild, da passt Rotwein in aller Regel supi. Ja. Aber man kann natürlich auch einen Weißwein servieren. Der, und da müssen wir jetzt einen kleinen Einschub machen.
Ja, der braucht aber dann ein bisschen Dominanz.
Genau, der muss so ein Standing haben. Also das heißt, um etwa mit Röstaromen aus dem Barrique oder eben mit der Soße eben mithalten zu können und dem Fleischgeschmack mithalten zu können, weil das ja sehr kräftig ist. Und hier bietet sich aus meiner Sicht so ein fetter Grauburgunder an oder aber auch ein Chardonnay aus dem Barrique. Ja, das sind so Weine, die haben, denke ich mal, das richtige Fund, um halt diesen doch sehr geschmacksintensiven Speisen wie Braten, Steak und so weiter samt Soße in Paroli zu bieten.
Tom, du erinnerst dich, wir hatten die Woche den sensationellen Grauburgunder Heinrich Schmidt von der Nahe aus, hilf mir kurz.
Aus der Burgunderinsel an der Nahe Windesheim.
Ach, aus Windesheim,
danke. Weingut Schmidt, Grauburgunder R,
volles Pfund, sage ich mal. Also der hätte ganz wunderbar zum Beispiel zu einem Flanksteak oder sowas gepasst. Also das sind so Burgunder, die man, oder Grauburgunder, die man so ganz toll dann auch zu Fleischgerichten mit Röstaromen reichen kann. Das geht schon.
Ah, okay, damit hätten wir auch das mal abgehakt. Aber René, jetzt Rotwein und Käse, das ist doch ein tolles Paar, oder?
Kann, muss nicht so sein. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man zum Beispiel, oder ich sag's mal ganz platt, da kann man sein blaues beziehungsweise sein rotes Wunder erleben. Ja. Aha. Also ist mal so ein stinkischer Limburger oder ein Münsterkäse mit einem Rotwein, das ist schon ein bisschen
das kann ich mir
abartig.
Ja, ja,
also das ist nicht unbedingt ein Genuss. Um es vorwegzunehmen, zu den allermeisten Käsesorten passt Weißwein tatsächlich besser.
Echt?
Mhm. Das ist so. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie intensiv und würzig der Käse ist. Also Faustregel ist, Gegensätze ziehen sich an. Also wenn man so einen Blauschimmelkäse nimmt, ist das natürlich, wir erinnern uns an die letzte Folge, Solaris Edelsüß, ist das eine geile Kombi. Ja. Also das ist schon so was, wo man dann sagt, gerade bei den Weichkäsen machen edelsüße Weine dann schon so ein bisschen Spaß.
Vor allen Dingen, wenn die Weichkäse auch im Geschmack ein bisschen intensiv sind.
Genau, und vor allen Dingen, wenn sie jetzt nicht direkt aus dem Kühlschrank auf den Tisch kommen. Deswegen auch nochmal der Tipp, wenn man so einen schönen Abend mit Käse oder sowas macht, Leute, denkt dran, holt die Dinge frühzeitig aus dem Kühlschrank.
Stimmt.
Und lasst die mal so eine Stunde, zwei. Die dürfen ruhig dann auch über den Teller fließen. Oder
Schaurs
so.
Beispielsweise.
Ja, die dürfen ruhig, das macht denen gar nichts aus. Im Gegenteil, auch die müssen atmen. Auch das ist ein lebendes Produkt. Zu Rotwein passt halbfester und fester Schnittkäse wie so ein Gouda oder Emmentaler. Durchaus auch mal so ein bisschen cremiger Brie oder Camembert. Da kommt es aber so ein bisschen drauf an, welche Intensität der hat und was an Schale da ist. Wir Deutsche essen das ja durchaus mit. Das würde, glaube ich, ein Franzose gar nicht so machen, sondern die sind eher so die Techniker, dass die beim Camembert das auch wegnehmen und tatsächlich nur die Innereien da genießen.
Okay.
Also man muss da so ein bisschen ausprobieren und tatsächlich testen, aber so die Grundregeln habe ich jetzt schon mal so ein bisschen genannt.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn!
So, mein lieber Tom, ey, heute hat der Weinentdecker mal wieder alles gegeben und haut hier einen raus. Sag, wie es ist, alter Verwalter. Wir haben einen 2019er Roter Müller Thurgau Spätlese trocken aus dem Weingut Kurt Bug Hallgarten. Das heißt, wir sind im
Rheingau.
Super. Also, Kurt Burg in Hallgarten. Weingut besteht auch schon seit 1680. 2014 haben die Geschwister Yvonne und Sebastian Bug den Betrieb übernommen. Sebastian hat sein Weinwissen mit der Lehre und langjähriger Tätigkeit auf Schloss Johannesberg erworben.
Das ist ja keine schlechte Adresse.
Nicht die schlechteste Adresse im Rheingau, wenn es um Qualität und Tradition geht. Also, Schwester Yvonne zeichnet für den Vertrieb und die kaufmännischen Tätigkeiten in dem 6 Hektar großen Weingut verantwortlich. Ergänzt wird das Duo durch die Seniorchefin Uli Bug.
Ja, René, und wie es im Rheingau halt so üblich ist, liegt der Schwerpunkt der Rebfläche natürlich auf der Rebsorte Riesling, aber auch dem Spätburgunder. Das sind so die beiden Rebsorten, die man im Rheingau hat, aber mit klarer Dominanz beim Riesling.
Ja, dafür schätzen die Weinkenner
auch
den Rheingau.
Ja.
Da wir beide noch keinen Wein aus dieser Rebe getrunken haben, bin ich jetzt mal gespannt, was uns heute erwartet. Moment, ich nehme mal das Glas. Prost. Also, das ist ja interessant. Hattest du das schon mal?
Also, man muss ehrlich sagen, das ist so, also von der Nase her sehr, sehr exotisch.
Mhm. Ja? Also, ja, aber es hat so ein bisschen was von reifen Schlehen. Also diese blauen Winterbeeren, Schlehenfeuer, ich will jetzt keine Werbung machen, aber so in diese Richtung geht es.
Und Muskatblüte?
Marzis haben wir auch wieder. Aber auch so ein bisschen dezent, reife Holunder.
Ja.
Jetzt müssen wir mal einen Schluck. Aber da kommt jetzt noch adstringierend, man merkt es gerade.
Ja.
Da kommt ein bisschen Krebfrucht und so Pampelmuse kommt noch, ein bisschen Zitrus kommt noch.
Also ich finde, das ist eine ganz, ganz interessante Spaltung zwischen Nase und Gaumen. Ja. Also dass die Nase eine ganz andere
Anmutung,
Anmutung hat, als das dann im Mund ist. Aber ganz spannend eigentlich.
Ja, aber das ist wieder süßes Säurespiel, ausgewogen, filigran im Abgang, wie ich schon gesagt habe, auch so ein bisschen Mundwasser, also adstringierend, aber das kommt so ein bisschen von diesen Zitrustönchen.
Ja, die Säure bleibt halt da.
Ja, mag ich aber auch sehr gerne. Ja. Also das ist auch ein Top-Wein für den Sommer, finde ich. Wenn der schön gekühlt auf der Terrasse.
Er muss die richtige Temperatur haben. Mhm. Was würdest du dazu essen?
Schwieriges Thema.
Schwierig.
Wobei man sagen muss, das ist auch so einer für die Brotzeit. Also jetzt, ohne dass man jetzt wieder irgendwas Exotisches da an Menüs. Der ist ein klasse Wein für das Sommer, für die Brotzeit. Also schönes Brot, Käse, Käse.
Hausmacherwurst?
Genau.
Ja,
deftig. Ohne dass das, es gibt ja namhafte Köche, die sagen vom Guten das Beste. Also Hausmacherwurst, wenn die gut gemacht ist, ein bisschen Gürkchen dazu, Radieschen und was ist schon alles. Das ist ein toller Begleiter.
Ein Rucksack mit einer Flasche von dem tollen Müller-Thurgau, Hausmacherwurst rein, schönes Bauernbrot rein, dann geht man auf dem Rheinsteig, am Rheingau entlang.
Ey.
Und
super Idee.
Ins Rheintal runter und genießt diesen Wein mit dem tollen Essen.
Das machen wir nächstes Jahr mal. Für alle, die noch die Analysedaten wollen, Alkohol 13, Restzucker 2,8, Säure 6,2, Preis 7,50. ist auch eine tolle Nummer.
Da macht man nichts falsch.
Nein, ist eine tolle Nummer auch für Leute, die natürlich da mal so was Exotisches haben wollen.
Prost, René.
Gute.
Aber jetzt will ich dich nochmal weiter testen mit den Sprüchen, die man so hört und so sagt, und man die vermeintlichen Wahrheiten, die man dann eben so auch über die Jahrzehnte hinweg kolportiert. Und die nächste, die heißt, also Bier auf Wein, das lass sein.
Ach so, Wein auf Bier, das rate ich dir,
ja,
ist so der Konterspruch. Das ist natürlich auch völliger Kappes, weil es gibt überhaupt keine wissenschaftliche oder ernährungsphysiologische Erkenntnis darüber, dass ein Mix von alkoholischen Getränken in einer bestimmten Reihenfolge getrunken werden sollte, damit man es verträgt oder nicht verträgt. Natürlich ist klar, wenn man viel durcheinander trinkt, da liegt es auch auf der Terminologie viel.
Also ich wollte gerade sagen, es kommt nicht so sehr darauf an, dass das Durcheinander trinken, weil genau. man sagt ja auch so, ja, ich habe gestern ein bisschen viel durcheinander getrunken, deshalb geht mir es heute nicht gut.
Ja, das kann es.
Es ist wirklich immer nur die Menge.
Die Menge sozusagen. Und da kann ich auch nochmal so ein plastisches Beispiel. Ich war ja vor Jahren in Meran auf der Weinmesse und da konnte man beobachten, wie nachmittags in der kleinen Bar gegenüber die Frequenz deutlich zugenommen hat, sowohl an Ausstellern als auch an Kunden, die darüber gegangen sind. Und das nicht nur wegen Espresso, sondern tatsächlich waren das Leute, die nach so viel Wein probieren, wobei da super viel gespuckt wird, also da trinkt man ja nicht, die tatsächlich ihre Elektrolyte mit Bier da aufstemmen wollten. So.
Da kann ich auch noch einen Schwank dazu beitragen. Ja. Also ich bin ja auch häufiger schon in der Jury-Wahl Deutsche Weinkönigin gewesen für unseren Verlag. Und da ist es so, da wird ja auch um die Wahl rum, gibt es da Wein zu trinken. Und man hat dann auch, wenn die Wahl vorüber ist, gibt es da so ein Buffet. Und dann gibt es Weine aus allen deutschen Anbaugebieten. Und dann trinkt man natürlich auch Wein. Man probiert auch mal dann sich so ein bisschen durch die Gebiete. Sachsen, Saale, Unstrut, was man ja hier in unserer Region eher weniger dann hat, aber auch die Klassiker wie eben Mittelrhein oder Rheingau und Hessische Bergstraße, Nahe und so weiter. Und das ist dann am Ende ja schon, dann kommt einiges zusammen und wenn man dann ins Hotel geht, ja, dann sieht man so, trifft man sich nochmal an der Hotelbar und da sieht man dann schon auch die Biergläser auf der Theke stehen. Denn auch da muss man so ein bisschen den Elektrolythaushalt nochmal ein bisschen auffrischen und auch einfach mal was, wie man so sagt, für den Durst trinken. Weil Wein ist ja eine Genussgeschichte. Da ist es halt schon so, dass man dann am Ende auch nochmal ein Gläschen Bier trinkt, einfach um das abzulöschen auch.
Ja, es gibt ja auch sehr gute alkoholfreie Biere mittlerweile, die mir tatsächlich dann, einige werben ja mit dem Thema Elektrolyte, das ist natürlich auch so ein bisschen weit hergeholt, aber auch das ist so ein Durstlöscher, das ist oft so, dass man das nach der Probe nochmal hat.
Ja, alkoholfrei kann, muss aber nicht.
Also nochmal als Beispiel zu meiner These oder als Unterstützung meiner These in England oder Belgien, wo die Getränke ja durchaus auch im Wechsel genossen werden, gibt es die Regel gar nicht. Die ganz im Gegenteil, ich glaube, die wundern sich so ein bisschen, was wir Deutschen denn da machen und schütteln vielleicht aber mal den Kopf. Ja Tom, jetzt haben wir so ein bisschen was erzählt über den Wechsel und sonst wie, aber ich wollte nochmal zu dem Thema Rotwein, weil es gibt ja noch eine These, Rotweinflecke kriegt man am besten mit Weißwein weg.
Nee, das ist also, ja, das ist auch so ein Narrativ, wie man neuhochdeutsch sagt, ja. Nein, aber das ist, wie gesagt, eine Fabel, nämlich an dieser Stelle ist es jetzt, denke ich mir, auch an der Zeit, mal Frank Kemmers wundervolles Werk Kleines Lexikon der Weinirrtümer, erschienen im Eichborn Verlag, ins Spiel zu bringen.
Ach, ein Brevier.
Genau, ein Brevier. Frank Kemmer ist der Autor und ich muss sagen, es ist ihm super gelungen, eine ebenso informative wie unterhaltsame Lektüre da zusammenzustellen. Es ist wirklich sehr zu empfehlen. Da steht also wirklich genau die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, aber noch viele, viele andere Weinirrtümer oder Mythen da drin. Es macht echt Spaß, das zu lesen. Und Kemmer zieht beispielsweise beim Thema Flecken eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2001 heran, die die Effektivität von kommerziellen Fleckentfernern und klassischen Hausmitteln testete. Ergebnis: Weißwein hilft nur bei Nylon.
Hab ich nie an.
Ja, eben. Und die Frage ist dann, wer hat das heutzutage noch an? In den 60er, 70er war das vielleicht noch ein bisschen anders. Und bei den anderen getesteten Stoffen kann die Zugabe von Weißwein die Sache nur noch schlimmer machen. Also der Rotweinfleck mit Weißwein nivellieren oder beseitigen, ist Unsinn.
Okay.
Ist Quatsch. Dann gibt es ja noch dieses Hausmittel Salz.
Mm, ja? Salz drauf.
Ja. Glas kippt um auf den Tisch, ja, Rotwein ergießt sich.
Hol Salz.
Die Mama rennt schnell raus und holt dann ganz hektisch das Salzfass her oder den Salzstreuer her und packt da Salz drüber. Das hilft übrigens genauso wenig gegen Rotweinflecken wie Weißwein. Das kann man sich also schenken. Das weiße Zeug würde ich dann also lieber aufs Frühstücksei dann packen.
Ja, um was hilft?
Ja, das schreibt der Herr Kemmer auch, und zwar Testsieger war seinerzeit eine Mischung aus zu gleichen Teilen Flüssigseife und Wasserstoffperoxid.
Oh.
Die Farbpigmente des Rotweins reagieren nämlich empfindlich auf das Bleichmittel Peroxid.
Also ich glaube, das ätzt alles weg.
Ja, ich färbe ja immer mein waldendes Haupthaar mit.
So denn noch vorhanden?
Ja, vielleicht an der Stelle noch eine kleine Anekdote. Abifahrt 1979 in Venedig. Wir saßen auf dem Zimmer.
Also ich nicht. Also da war ich
ja, noch
nicht
beteiligt. Du bist ja da ein Jungspund. Nein, also wie gesagt, wir saßen da mit einem Haufen Leuten aus unserem Stammkurs auf dem Zimmer. 10, 12 Leute. Einer spielte Gitarre. Etliche Leute saßen im Doppelbett. Es ging die Korbflasche mit Wein rum. Also das war damals
ja.
Diese Chianti-Dinger Die erinnerst dich noch dran mit dem Bass
geflochten.
Geflochten. Und irgendwann war es soweit, eine Flasche kippte um im Bett. Riesengroßer Rotweinfleck. Dann haben wir gesagt, oh je, wenn das morgen dann das Hotelpersonal, und da kriegen wir Riesenärger. Und dann hat meine Jahrgangskollegin Gabi, ist dann runter in ihr Zimmer gerannt, sagt, ich habe Kernseife dabei.
Okay.
Ja. Also, ich sag jetzt mal, gegen Rotweinflecken hilft nicht Weißwein, es hilft auch nicht Salz und schon gar nicht Kernseife, weil nämlich am Ende war der Flecken nicht rot, sondern grasgrün. Und das war eine viel größere Katastrophe.
Okay.
Ja. Weil wie will ich denn einen grasgrünen Flecken in der Größe in einem Bett erklären? Ja? Also wie gesagt, bitte auch Kernseife dann von der Reinigungsliste bei Rotweinflecken streichen.
Okay.
So, Kemmer übrigens, der räumt auch mit den Mythen rund um das Dekantieren in seinem kleinen Lexikon so ein
bisschen auf. Oh, das ist spannend.
Also Dekantieren heißt Umfüllen des Weins in eine Karaffe. Das hatten wir ja bei einer der letzten Folgen auch gehabt. Denn da werde, so sagt der Frank Kemmer, oft viel zu viel Aufhebens darum gemacht. Und ehrlich gesagt, ich finde das eigentlich auch. Denn sein Rat, den würde ich auch wirklich unterschreiben, ist im Zweifel nicht dekantieren. Ja. Denn bei Basisqualitäten kommt das sowieso nicht
in Frage.
Was will ich denn da noch herauskitzeln durch das Atmen? Und Kemmer nennt halt da an der Stelle drei Gründe fürs Dekantieren. Das hatten wir auch schon mal gehabt. Also erstens mal, ein junger Rotwein wird durch die Zufuhr von Sauerstoff eben reifer und runder. Und die adstringierende Gerbsäure geht so ein bisschen weg, wird weicher.
Abgepuffert.
Und dann macht Dekantieren Sinn. Ältere Rotweine haben gern mal ein Depot.
Das haben wir
auch erklärt. Das heißt also Sedimente, die in der Flasche sind. Und das bleibt beim vorsichtigen Umgießen einfach in der Karaffe. Und da gehört es auch hin. Drittens.
Nicht in der Karaffe, in der Flasche.
In der Flasche natürlich, ja.
Ey. Und am besten noch, wenn man dann einen kleinen Filter vorgesetzt hat.
Auch das. Dann der dritte Grund, den er nennt, also manche Weine schmecken nach dem Öffnen der Flasche etwas stumpf oder muffig. Und wenn man da eben die mit Sauerstoff, also die mit dem Umfüllen in der Karaffe belüftet, dann kann das auch weggeben. Okay.
Ja, wobei,
allerdings muss ich sagen, um das noch anzufügen, sagt Kemmer auch, und da bin ich auch ganz bei ihm, Sauerstoff kann nicht nur ein Freund, sondern auch der schlimmste Feind des Weins sein, nämlich die Gefahr, dass ein Wein oxidiert, ist ja gerade bei weniger stabilen Weinen gegeben, und dann auch lieber Finger weg vom Dekantieren, einschenken ins Glas, fertig.
Ja, ich würde zum Beispiel, du erinnerst dich, wir hatten ja vor kurzem mal so eine kleine Vorprobe zu einer Geschichte, wo wir die Moderation machen sollen. Da hatten wir doch sehr gereifte Weine aus 38 und was weiß ich nicht alles. Ja,
1919.
Ja, selbst wenn die jetzt Depot oder sonst was hätten, kämen wir nie auf die Idee, sowas zu dekantieren, weil der ältere Wein,
das historische Wein, kann man schon sagen,
100 Jahre alt.
Der ist fragil,
ja,
den sollte man auf keinen Fall zu sehr belüften.
Genau,
absolut.
Der würde dann in die Knie gehen, das macht dann keinen Sinn.
Deswegen wir waren erstaunt damals, als wir die Probe hatten, da waren einige Flaschen ja schon mal einen Tag auf, dass die das überhaupt so lange geschafft haben, und wir waren überrascht über die Vitalität dieser Weine.
Aber nicht dekantieren. So, jetzt räumen wir noch mit einer Nummer auf, was wir auch so von früher kennen. Sektflasche offen, kein Verschluss da. Da hänge ich einfach mal einen Silberlöffel in den Flaschenhals, oder Tom?
Ah ja, was soll man sagen? Das ist natürlich auch ein Mythos, ist so nicht wahr.
Die Nummer könnte funktionieren, tut's aber nicht. Es gab da wohl einschlägige wissenschaftliche Experimente, die gesagt haben, was, wie.
Die das belegt haben,
dass es nicht funktioniert. Wie soll das funktionieren? Also, wer so eine Flasche nicht austrinkt, er sollte sie möglichst fest wieder verschließen. Es gibt spezielle Verschlüsse, die man da nutzen kann, ohne dass einem das Ding dann auch um die Ohren fliegt und gekühlt, weil diese Kühlung bindet natürlich auch die Kohlensäure im Getränk sozusagen und bleibt da fest verbunden. Alles andere, also das ist kein Mythos und auch kein Irrtum. Verschließen, kühl, dann kann man sowas auch mal 2 Tage, 3 Tage im Kühlschrank aufheben.
Ja. Ja, wir könnten jetzt noch eine ganze Reihe an Mythen und Irrtümern nennen. Wie gesagt, bei Frank Kemmer, der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Also beispielsweise Roséwein entsteht durch das Mischen von roten und weißen Wein. Das ist natürlich Quatsch. Oder eben, dass Verschnittweine gepanscht sind. Auch das ist Unsinn. Aber dazu vielleicht auch nochmal in der anderen Folge mehr. Denn jetzt ist es an der Zeit, Paulschen Panther zu zitieren. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zu spät? Ja, wir sind am Ende der 11. Folge angekommen. Und da gibt es jetzt nochmal den Anlass zu sagen, wir gucken nochmal auf das Programm von heute. Eine kleine Zusammenfassung. Also, wir haben dieses Thema in Vino Veritas, da sind wir eingestiegen, mit also dem Erasmus von Rotterdam zugeschrieben. Dann haben wir die Kirchenfenster erklärt, Schlieren an den Gläsern, was sind keine Qualitätsmerkmale.
Nicht nur.
Ja, nicht nur. Dann haben wir das Thema Speisen und Wein, also Rotwein zu rotem Fleisch, Fischnür zu Weißwein, dass das eben nicht immer so zutrifft. Dann haben wir auch gesagt, Rotwein und Käse, wie verhält sich damit? Wie ist Wein und Käse, wie soll das beschaffen sein? Da vielleicht die Faustformel mal mit auf den Weg nehmen. Im Zweifelsfall passen die allermeisten, zu den allermeisten Käsesorten, da passt der Weißwein besser.
Besser,
ja, genau. Als der Rotwein. Und eine zweite Faustregel, Gegensätze ziehen sich an. Stichwort Blauschimmelkäse, edelsüße Weine. Bier auf Wein, alles Quatsch. Ja, es kommt auch da immer auf die Menge drauf an. Wenn es mir am nächsten Tag schlecht geht, ich habe einen Brummschädel, dann liegt es an der Menge des Alkohols und nicht an der Mischung und an der Reihenfolge, wie ich es trinke. Wenn man Rotweinflecken entfernen will, bitte kein Weißwein drauf.
Keine Kernseife.
Keine Kernseife vor allem, ja. Aber auch kein Salz. Das hilft alles nichts. Wenn, dann eher Peroxid, aber aufpassen, mein Beispiel zeigt, da können die Haare ausgehen.
Ja, aber dann muss man deutlich sagen, normales, haushaltsübliches Waschmittel schafft das heute.
Ja, natürlich. Ja, also das haben wir jetzt da.
Haben wir gar nicht gesagt. Haben
wir gar nicht gesagt,
fällt mir jetzt gerade ein.
Es ist natürlich genau so, ist es. Man stopft die Decke, die Tischdecke oder was es denn eben ist, in die Waschmaschine rein. Notfalls noch einen speziellen Fleckentferner mit rein, ja, und dann ist gut.
Oh, das sind ja die Haushaltstipps heute von uns hier.
Ja, natürlich. Und dann haben wir noch das Thema Dekantieren nochmal gehabt und den Silberlöffel zum Schluss in der Sektflasche. Auch das ist Unsinn. Flasche lieber fest verschließen.
So, Tom, jetzt haben wir 11 Folgen gemacht mit viel Spaß, mit viel Information. Wir haben viel gelacht. Du hast oft die Klugscheiße gegeben.
Ja, aber das ist halt so mein Naturell. 11 Folgen heißt auch, wir sind am Ende der ersten Staffel angekommen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen.
Klitzekleines
Päuschen. Weil der René und ich, wir sind immer so die Allerjüngsten. Wir brauchen ein kleines Päuschen. Aber an euch die Bitte, was möchtet ihr vielleicht im Podcast Wein mal eins mal hören? Gibt es Themen, gibt es Hinweise, gibt es auch Fragen, Anregungen? Ihr wisst ja, wie ihr zu uns kommt. Schickt uns eine Mail.
Mailt uns.
weinmal1@vrm.de. Wir werden die Pause nicht allzu lang werden lassen und melden uns dann in alter Frische mit roten, weißen und anderen Weinen und Sekten wieder bei euch. Also dann, bis dahin macht's gut. Gute René.
Gute Tom.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.